Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Vanguard spricht, dem Arbeitsrecht-Podcast der Kanzlei Vanguard. Normalerweise diskutieren wir hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei über aktuelle Themen, die gerade für uns wichtig sind und es aller Voraussicht nach auch noch lange bleiben werden. Auch in dieser Folge werden Sie die Expertinnen und Experten von Vanguard hören, allerdings nicht in einem Gespräch mit mir, sondern in Vorträgen. Die haben Sie vor Publikum beim Tag des Arbeitsrechts in Berlin gehalten. Mein Name ist Christian Herrndorf und ich begleite Sie durch diese besonderen Folgen. Wir teilen den Tag des Arbeitsrechts auf 4 Episoden auf. Den Auftakt macht Dr. Matthias Kast. Er erläutert uns, welche besonderen Urteile es im Arbeitsrecht in den vergangenen Monaten gegeben hat und wie sich die Gesetzgebung entwickelt. Unter anderem geht es in seinem Vortrag um das Hinweisgeberschutzgesetz, die Frage, wie lange man Urlaub sammeln und aufheben kann und was passiert, wenn man den Chef in einer WhatsApp-Gruppe beleidigt.
Starten tun wir mit dem Thema Gesetzgebung. Was hat sich da in diesem und im letzten Jahr getan? Sie werden es möglicherweise mitbekommen haben, das Hinweisgeberschutzgesetz ist in Kraft getreten und verpflichtet die Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern bis zum 17. Dezember ein Hinweisgebersystem im Betrieb zu implementieren. Ja, ansonsten Bußgeldpflicht, ja, das sollte man also ernst nehmen. Das kann man selber machen, man kann aber auch externe Dienstleister damit beauftragen. Also kleinere Unternehmen machen das in der Regel mit externen. Da muss man sich dann nur die Frage stellen, will ich jetzt nur die elektronische Plattform, also dass die Hinweise entsprechend über die Plattform verarbeitet werden, nach extern vergeben, oder will ich auch die Funktion der Hinweisgeberstelle selbst nach extern vergeben? Da gibt es unterschiedlichste Angebote. Da haben wir auch ein Portfolio an Dienstleistern zur Verfügung, die wir Ihnen dann, wenn Sie Interesse haben, anbieten können. Also Unternehmen, das ist meine Erfahrung, die das Thema ernst nehmen und sagen, ich habe ein Interesse dran, dass Missstände und Fehlentwicklungen im Unternehmen tatsächlich auch aufgezeigt werden. Ich will also nicht nur das gesetzliche Programm abwickeln, weil man das eben machen muss, sondern ich habe auch ein Interesse dran, dass Mitarbeiter Missstände oder Pflichtverletzungen melden. Die gehen den Weg und sagen, ich nehme eine externe Hinweisgeberstelle. Mach das nicht selbst, weil da ist die Hürde für viele Arbeitnehmer einfach zu hoch. Wenn die wissen, ich muss bei der Sekretärin vom Chef einen Hinweis geben, ja, auch wenn er anonym ist, das ist häufig dann doch identifizierbar. Aber über eine externe Stelle ist die Zugangsschwelle deutlich niedriger. Ja, das spricht auch dagegen, zum Beispiel uns zur Hinweisgeberstelle zu machen. Auch das wäre denkbar. Aber da sage ich dem Mandanten, also wenn ihr das ernst meint, wenn ihr wollt, dass die sich melden, nehmt nicht uns. Weil die wissen, Vanguard berät den Arbeitgeber. Im Regelfall auf der Gegenseite, da hat man Hemmungen. 50 bis 249 Beschäftigte bis zum 17. Dezember. Bei Nichteinrichtungen Bußgelder bis zu 20.000 Euro. Bei Unternehmen größer 250 Arbeitnehmern gilt die Pflicht heute schon. Und die Bußgeldpflicht greift am 1.12. Wenn Sie mehr als 250 Arbeitnehmer haben, hätten Sie schon tätig werden müssen. Haben wir jetzt noch Zeit? Jetzt noch knapp 2 Monate, um der Bußgeldpflicht zu entgehen, indem Sie das Ganze bis Ende November umsetzen. So, und wenn Sie so einen extern nehmen, das geht relativ schnell. Das ist auch gar nicht so teuer. Das kostet so Pi mal Daumen 1.200, 1.500 Euro im Jahr, also das ist nicht die Welt. Also das ist durchaus finanzierbar und die stellen Ihnen die elektronische Plattform zur Verfügung und gegebenenfalls auch die Hinweisgeberstelle. Weitere gesetzgeberische Neuerungen, elektronische AUB, das werden Sie alle mitbekommen haben, also der gelbe Schein ist Vergangenheit, jedenfalls für die gesetzlich Versicherte, für die Privatversicherte, die rennen immer noch im gelben Schein rum. Die gesetzlich Versicherten, die müssen zum Arzt, die bekommen selber eine AU-Bescheinigung, die sie aber nicht mehr dem Arbeitgeber vorlegen müssen, sondern die der Arbeitgeber sich bei der Krankenversicherung besorgen muss. Das ist also keine Bringschuld mehr des Arbeitnehmers, sondern das ist eine Hohlschuld des Arbeitgebers. Der muss aktiv werden. Aber das werden Sie ja alle schon eingeübt haben. Das gilt ja jetzt schon seit einigen Monaten. Insofern ist das ja nur Wiederholung. Kein Abruf bei Verdacht. Also Sie können nicht einfach bei der Krankenkasse anrufen und sagen, liegt da was vor, sondern erst, wenn der Arbeitnehmer mitgeteilt hat, der muss ja nach wie vor sein Fehlen anzeigen, muss sagen, also ich bin krank, ich komme heute nicht oder bis wann er nicht kommt. Er muss auch für sich eine AU-Bescheinigung vom Arzt sich geben lassen und dann ist der Arbeitgeber aufgefordert, sich die elektronische AU von der Krankenversicherung zu holen. So, das war's auch schon zur Gesetzgebung. Dann kommen wir zur Rechtsprechung. Also da habe ich gleich zu Beginn, damit jetzt nicht alle schon früh morgens einschlafen, ein paar knackige Fälle mitgebracht. Also, darf man den Chef in WhatsApp-Gruppen beleidigen? Also Sie sehen ja hier, ich habe mal den Wortlaut aus der BAG-Entscheidung zitiert. Das ist schon starker Tobak, ne? Also da fällt einem unmittelbar ein, dass da ein Arbeitgeber, der so eine WhatsApp-Kommunikation mitbekommt, dass der not amused ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, und dann ging es entscheidend darum, also dass das schwerwiegende Beleidigungen sind, völlig außer Frage. Massiv grobe Pflichtverletzung, vom Grunde her geeignete fristlose Kündigung zu rechtfertigen, Interessenabwägung, naja, also bei solchen Themen, ja, bei solcher Kommunikation pendelt das Thema ganz schnell zulasten des Arbeitnehmers. Aber die Frage war, ist das geschützte Kommunikation? Es war eine abgeschlossene WhatsApp-Gruppe mit 7 Mitgliedern, darunter allerdings ausschließlich Kollegen. Und der Mitarbeiter hat gesagt, Das darfst du Arbeitgeber gar nicht verwerten, weil das ist geschützte Kommunikation. Das war die entscheidende Frage. Wie hat das BAG das entschieden? Er hat gesagt, wer sich in privaten WhatsApp-Gruppen rassistisch beleidigend äußert, kann gekündigt werden. Nur im Ausnahmefall kann man sich auf den Schutz der Vertraulichkeit berufen. Wann? Wenn man selber davon ausgehen durfte, das ist vertrauliche Kommunikation, zum Beispiel in einem Familienchat. Also Familienchat wäre genau das Gegenteil zu dieser Berufs-WhatsApp-Gruppe unter Kollegen. Da kann man darauf vertrauen, dass man vom Cousin, von der Mutter, vom Vater nicht in Anführungszeichen verraten wird. Aber bei Kollegen ist dieses Vertrauen nicht schutzwürdig. Da kann man so ein bisschen dran abgrenzen. Also das heißt, WhatsApp wirbt ja mit hoher Vertraulichkeit, nur das ist eine technische Vorkehrung. Das hindert natürlich nicht, dass der Arbeitskollege dem Chef das mal ausgedruckt vorlegt oder sagt, schau mal hier, Chef, was unser Kollege X hier an netten Botschaften in die Gruppe gibt. Und dann ist das unmittelbar Grund für eine fristlose Kündigung. Da müssen natürlich die Voraussetzungen vorliegen. Also innerhalb von 2 Wochen muss aktiv geworden sein, Kündigung ausgesprochen werden, vorher Betriebsrat etc. Das kennen Sie, das Programm. Dann kommen wir noch erneut in die verhaltensbedingte Kündigung. Arbeitsgericht Elmshorn vom April diesen Jahres. Klassisch. April, Mai, das sind immer so dann die Entscheidungen nach den Weihnachtsfeiern des Vorjahres. Ja, so. Das ist auch wieder so ein Fall. Auch da, also krass. Ja, da ging eine Kollegin rum, hat Geld gesammelt für irgendeine Kollekte. So, und da hatte irgendein Spaßvogel kein Bargeld und hat dann diesen Spruch hier fallen lassen, den ich gar nicht zitieren will. Das ist schon wirklich krass. Das haben natürlich andere Kollegen mitbekommen. Landete beim Arbeitgeber, der hat die Konsequenz gezogen, fristlos gekündigt. Da war dann völlig klar, ja, eindeutig sexuell intendierte verbale Äußerung, Erniedrigung, Beleidigung, Ehrverletzung, klarer Fall, fristlose Kündigung. Und daran ändert auch nichts der Charakter einer Weihnachtsfeier, in dem Alkohol getrunken wird. Das war seine Hauptentschuldigung. Ich war ja im Grunde völlig sternhagelvoll. Aber er hat ja diesen Satz noch ziemlich unfallfrei über die Lippen bekommen. Und das hat ja auch seinen Effekt gehabt. Also insofern, da sieht man, da kennen die Gerichte, da kennen die Richter mittlerweile überhaupt kein Pardon mehr. Das war früher noch anders. Und da kann ich mich daran erinnern, noch vor Jahren, da hat man dann häufig gesagt, na ja, Weihnachtsfeier, da lassen wir mal Gnade vor Recht ergehen. Da passiert es ja nicht so selten, dass sich da Kollegen auch mal anfassen und so. Das hat sich grundlegend geändert. Also da ist alles, was sexuell konnotiert ist oder auch nur in diese Richtung geht. Also selbst der Klassiker, also die Azubine geht vor dem Chef die Wendeltreppe hoch und der fasst so dran und sagt, ich bin gestolpert. Da sagen die, egal. Also wenn du stolperst, dann hältst du dich am Treppengeländer fest, aber nicht am Hintern der Azubine. So, also auch das wird mittlerweile nicht mehr toleriert. Dann kommen wir ins Urlaubsrecht. Das ist ja auch eine sehr spannende Materie, weil der EuGH da massiv reingegrätscht ist in den letzten Jahren und viele deutsche Urlaubsgrundsätze abgeräumt hat. Also, worum geht's? Klagende Arbeitnehmerin war über 20 Jahre beim Arbeitgeber in einer Kanzlei beschäftigt, viel zu tun, hat den Urlaub nie vollständig in Anspruch genommen, dann ist er ausgeschieden und hat dann ein Jahr nach dem Ausscheiden 101 Urlaubstage, wollte sie abgegolten haben. Dem Argument, ich habe die letzten 20 Jahre im großen Umfang meinen Urlaub nicht nehmen können oder genommen. Dann hat der Arbeitgeber sich auf Verjährung berufen und gesagt, na ja, also ich rede ja gar nicht von Urlaubsjahr, da weiß man ja, Ende des Urlaubsjahres erlischt der Urlaub, spätestens zum Übertragungsstichtag 31.3. des Folgejahres, sondern ich rede hier von Verjährung. Wenn jemand im Jahr 2018 Urlaub aus 2000 oder vielleicht sogar 1996 beansprucht, ist der doch längst verjährt. So, das ist BAG dann dem EuGH vorgelegt. Ob also die Verletzung der Hinweis- und Aufforderungspflichten, die der EuGH ja erfunden hat vor einigen Jahren, ja, der hat ja gesagt, du Arbeitgeber musst die Mitarbeiter auf den Urlaub hinweisen und sie auffordern, den Urlaub im Kalenderjahr zu nehmen und darauf hinweisen, dass wenn sie nicht nehmen, er am Jahresende erlischt. Ob das auch für die Verjährung gilt? Also nicht nur für das Erlöschen am Jahresende gemäß Bundesurlaubsgesetz, sondern auch für die Verjährung. Hat der EuGH gesagt, völlig klar, das gilt auch für die Verjährung. Also diese Urlaubsansprüche verjähren nicht, wenn sie nicht darauf hinweisen und auffordern und erläutern, dass das Ganze am Jahresende erlischt. Also wirklich ernst nehmen, gegebenenfalls, wenn Sie so einen Fall haben, heute den Hinweis geben und sagen, du hast offene Urlaubsansprüche aus diesem und den Vorjahren, bitte sofort nehmen. Idealerweise benennen Sie auch die Anzahl. Das ist so ein bisschen strittig im Moment noch, ob man auch das Volumen des offenen Urlaubs mitteilen muss. In vielen Fällen steht das ja auf der Gehaltsabrechnung, aber ich vermute, in dem Fall stand da nicht 101 Urlaubstage drauf, dass Sie das heute machen und sagen, es bestehen erhebliche Urlaubsansprüche, bitte sofort nehmen. Wir fordern Sie auf und wenn das nicht passiert, am Jahresende spätestens zum Ablauf der gesetzlichen Verjährung sind die Urlaubsansprüche weg. So, das gilt jetzt für den Urlaubsanspruch. Also, wenn keine Hinweispflicht, wenn keine Aufforderungspflicht, verfällt das Ganze nicht. Wie ist das bei der Urlaubsabgeltung? Da ist was anderes. BAG ebenfalls entschieden in diesem Januar. Der Abgeltungsanspruch, der kann verjähren. Der verjährt, denn da hat ja der Mitarbeiter keine Möglichkeit mehr, den Urlaub zu nehmen. Da macht die Hinweispflicht auch keinen Sinn. Also in meinem Fall, ausgeschieden 2017, dann beginnt die Verjährung für den Abgeltungsanspruch am Ende des Kalenderjahres 17 und Ende 3 Jahre später. Nur die hat ja schon in 18 Klage erhoben. Insofern hat sie die Verjährung unterbrochen. Also das nochmal klar. im Kopf behalten. Der Urlaubsanspruch, der verfällt nicht, wenn ich hingewiesen wurde. Der Abgeltungsanspruch, der kann jedenfalls verjähren und der unterliegt auch vertraglichen Ausschlussfristen oder tarifvertraglichen Ausschlussfristen. Ein Hinweis hatte ich noch vergessen. Wenn der Arbeitsvertrag keine abweichenden Vorgaben zur Hinweispflicht und zur Aufforderungspflicht bezüglich des gesetzlichen respektive vertraglichen Urlaubs beinhaltet, dann gilt all das, was die Rechtsprechung jetzt entschieden hat, auch für den vertraglichen Mehrurlaub. Da macht es dann Sinn, die Arbeitsverträge nochmal anzufassen und zu sagen, also die vom EuGH erfundene, in Anführungszeichen, vom BRG übernommene Hinweis- und Aufforderungspflicht gilt nicht für den vertraglichen Mehrurlaub. Dann haben Sie zumindest beim vertraglichen Mehrurlaub die Chance, sich auf vertragliche Ausschlussfristen, auf Verjährung etc. zu berufen. Das wäre nochmal so ein Gestaltungshinweis. Vergütung von Betriebsräten, überhöhte Vergütung von Betriebsräten. Was ist das für ein Fall? Klassisch VW. Was sonst? Also bei VW kennt man das ja. Die haben ihr Co-Management, wie sie das so schön bezeichnet haben, was natürlich völlig falsch ist, weil der Betriebsrat ist kein Co-Management. Ne? Der Betriebsrat ist Mitarbeitervertretung. Die haben ihr Co-Management wie Manager bezahlt. Die haben 100.000 von Euro bekommen, obwohl sie ausgebildet waren irgendwie als Dreher oder sonst was. Für welche Gruppe an Betriebsräten ist das relevant? Für die vollständig Freigestellten bei VW sind das ja Heerscharen, bei den Betriebsgrößen. Und die wurden, also da gibt es eine gesetzliche Vorgabe im 37 Betreff VG, und die wurden von VW, weil sie gesagt haben, die, ja, das ist im Grunde so Co-Management, die behandeln wir dann und bezahlen wir auch wie Co-Manager und haben denen 100.000 Euro gegeben. Das ging ja zum Arbeitsgericht und jetzt landet es in der Strafgerichtsbarkeit und die hat der BGH jetzt tatsächlich im Januar entschieden, Vorstand, Prokurist, also gesetzliche Vertreter, können sich wegen Untreue strafbar machen, wenn sie einem freigestellten Betriebsratsmitglied überhöhte Arbeitsentgelte gewähren. Das hat nicht nur eine arbeitsrechtliche Komponente. Diese Zusage ist schlicht unwirksam. Die überhöhten Gehälter können zurückgefordert werden bis zur Grenze Ausschlussfrist Verjährung. Es hat auch eine strafrechtliche Komponente. Also man sollte sich da zurückhalten und Betriebsräte, so wie das Gesetz das ja vorgibt, weder benachteiligen noch bevorzugen. Das steht im 78 BetrVG drin. Weder benachteiligen noch bevorzugen, weil beides ist schlecht für die Zusammenarbeit im Gremium. Das ist Korruption. Man kauft sich die Mitarbeitervertreter. Das war ja, will ich jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber ich vermute mal fast, das wird ein Teil dieser Motivation gewesen sein, zu sagen, die stimme ich mir mal großzügig. Also früher, weiß ich noch, die Vorgänger, die sind irgendwie nach Brasilien in den Puff geflogen und jetzt haben sie die Geldschatulle geöffnet. Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im befristeten Arbeitsverhältnis. Das gilt allerdings nicht nur Befristungen, sondern auch für Kündigungen. Also wie war das hier? Arbeitnehmer war auf Basis eines befristeten Arbeitsvertrages beim Arbeitgeber tätig. 5 Wochen vor Befristungsende hat er sich krank gemeldet und war für die gesamte Restlaufzeit bis auf wenige Tage am Ende des Arbeitsverhältnisses, kurz vor Ende der Befristung, wo der eh nicht hätte arbeiten müssen, krankgeschrieben. Und da wissen Sie ja, gibt es neuere Rechtsprechung des BAG, die sagen, wenn eine Arbeitsunfähigkeit, eine bescheinigte Arbeitsunfähigkeit passgenau mit der Restlaufzeit des Arbeitsverhältnisses zusammenfällt, sei es eine auslaufende Befristung, sei es eine auslaufende Kündigungsfrist, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unrichtig ist. Ein Indiz, mehr nicht, aber immerhin. So, und dann nach der prozessualen Darlegungs- und Beweislastverteilung dreht sich das Ganze. Und der Mitarbeiter muss dann durch Angebot des von der ärztlichen Schweigepflicht entbundenen behandelnden Arztes belegen, dass er tatsächlich krank war. So, und das Interessante ist, da denkt man immer, ja, so ein Arzt, der bescheinigt doch immer das, was er vorher in der AU bestätigt hat. Ich habe gerade vor kurzem einen Termin gehabt beim Arbeitsgericht Dessau-Roßlau und die meinte, die hat zunehmend solche Fälle, weil die Arbeitgeber sehr häufig mittlerweile diese Karte ziehen, wenn der Mitarbeiter nach Ausspruch einer Arbeitgeber oder Eigenkündigung für die Restlaufzeit sich krank meldet. Dann ziehen die Karte und verweigern die Entgeltfortzahlung. Dann landet es bei Gericht. Da hat gesagt, da haben wir schon mehrere Fälle gehabt, wo der Arzt in der Beweisaufnahme umgefallen ist. Also Beispiel hatte sie dabei genannt, der hatte eine AU-Bescheinigung, hat er reingeschrieben, das hat er dann als Zeuge, ne, der ist von der Schweigepflicht entbunden, hat er gesagt, Magen-Darm. Für 2 Wochen. Das war die Kündigungsfrist in der Probezeit. So, und dann hat die Richterin gefragt, worin unterscheiden Sie denn eigentlich die klassische Magen-Darm-Verstimmung, die 2 Tage anhält, von diesem 2-Wochen-Thema? Da sagt er, ja, eigentlich gar nicht. War das Thema durch. Oder diese ganzen psychischen Diagnosen, wo der Arzt gesagt hat, ich sehe das auf Anhieb, die Frau hat eine Depression. Da sagt die Richterin, also eine Depression durch Hinsehen diagnostizieren, ohne ein Gespräch geführt zu haben. Der Arzt hat bestätigt, Wartezimmer ist voll, er hat 3 Minuten Zeit gehabt für die Patientin, aber er hat ihr das sofort angesehen, dass die eine Depression hat. Da hat die Richterin gesagt, nicht glaubhaft. AU-Bescheinigung. Die Beweiskraft ist widerlegt. Also da hat man gar nicht so schlechte Chancen, weil die Ärzte natürlich, wenn sie vor einem Richter sitzen, ist das auch nochmal was anderes als in ihrer Praxis, wo sie die AU-Bescheinigung ausfüllen müssen und wissen, wenn sie die verweigern, setzt sich dieser Patient an den Computer und hinterlässt eine schlechte Bewertung auf Jameda oder diesen ganzen Bewertungsportalen. Das ist ja für Ärzte mittlerweile das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Nur bei Gericht zu lügen, hat nochmal eine andere Qualität. Also das ist tatsächlich, was sie im Werkzeugkasten behalten sollten. Arbeitsvertragsende steht bevor, aufgrund Befristung Kündigung, Mitarbeiter meldet sich passgenau krank. Dass sie das einfach im Kopf behalten und sagen, das Indiz, diese AU-Bescheinigung richtig ist, ist hier möglicherweise erschüttert. Ich meine, sie riskieren nicht viel. Sie behalten die Geldfortzahlung ein, dann klagt der Mitarbeiter, wenn er sich durchsetzt, gut, dann zahlen sie nach, haben sie vielleicht noch Anwaltskosten, Gerichtskosten. Aber damit setzt man ja auch ein Signal. Das ist immer so Betriebshygiene, sage ich dazu. Dass man auch mal ein Signal gibt an die Mitarbeiter oder an die Bestandsbelegschaft, wenn man sich so verhält. Und in betrieblicher Praxis 80% der Fälle ist es haargenau so. Dass der Mitarbeiter sich nach Ausspruch der Kündigung krank meldet, der ist in aller Regel nicht schwer krank. Und die Ärzte, freie Arztwahl, die wissen natürlich haargenau, wenn ich die AU-Bescheinigung verweigere, geht der zum nächsten oder zum übernächsten, spätestens beim vierten. Hat er das, was er will, dann mache ich es doch gleich selbst. Und bin den jedenfalls als Patienten und Kunden nicht verloren. Dann kommen wir in Datenschutzthemen. Überblicksmäßig Entscheidung vom LAG Baden-Württemberg vom Januar diesen Jahres. Was ist da passiert? Arbeitnehmer nutzte seine dienstliche E-Mail und Mobiltelefon erlaubt, geschäftlich und privat. Arbeitgeber hat eine anlasslose Einsichtnahme in diese Kommunikation vorgenommen und hat festgestellt, der korrespondiert mit einem unserer schärfsten Wettbewerber. Das hat er zum Anlass genommen zu kündigen. Und dann war die Frage, das Gericht ging wohl davon aus, dass das per se geeignet ist, eine Kündigung zu rechtfertigen, wenn ich im laufenden Arbeitsverhältnis vielleicht sogar Geschäftsbetriebsgeheimnisse, Know-how mit diesem Konkurrenten austausche. Das war nicht so ganz klar in der Entscheidung, aber vom Grundsatz her ging das Gericht wohl davon aus, dass das geeignet ist, eine Kündigung zu tragen, sonst wäre es hier kein Fall. So, und die Frage ist diese Kommunikation verwertbar? Da hat das LRG entschieden, das war anlasslos, also verdachtsunabhängig und verdeckt. Und das ist unzulässig. So, also Sie brauchen zumindest einen konkreten Tatverdacht, dann dürfen Sie es gegebenenfalls auch verdeckt ermitteln oder Sie machen es offen bei verdachtsunabhängiger Kontrolle, indem Sie dem Mitarbeiter mitteilen, ich plane am nächsten Montag deine E-Mails einzusehen, deine geschäftliche Korrespondenz, dann hat der ja die Chance, seine private Korrespondenz vorher noch zu löschen, woanders hinzuspeichern, wo der Arbeitgeber keinen Zugriff hat. So, also diese Kündigung ist gescheitert daran, dass das LAG gesagt hat, diese Korrespondenz, diese Befunde sind schlicht nicht verwertbar. Beweisverwertungsverbot. Insofern haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie halten sich an die Rechtsprechung und machen das entweder offen oder erst nach einem konkreten Tatverdacht auf eine Straftat, sonstige Pflichtverletzung. Oder Sie verbieten die Privatnutzung. Das ist ja auch ein anerkanntes Instrument, dass man einfach sagt, das sind betriebliche Instrumente, ja, genau wie Stuhl und Tisch. Das nutzt du bitte nur dienstlich, nicht privat, weil dann haben Sie ja jederzeit die Möglichkeit, Zugriff zu nehmen. Auch wenn der dann weisungs- oder vereinbarungswidrig private Kommunikation da gespeichert haben sollte, dürfen Sie Zugriff nehmen und das dann natürlich auch verwerten. Ja, das ist natürlich in vielen Unternehmen nicht so gern gesehen, weil die Mitarbeiter kommen dann und sagen, da muss ich mit zwei Handys rumhantieren, kann ich nicht vielleicht dann mein Smartphone auch privat nutzen, mein Laptop privat nutzen. Man muss sich nur wissen, was das für eine rechtliche Konsequenz hat. Sie werden zum TKG-Dienstleister, Sie können nicht mehr Zugriff nehmen und das größte Problem häufig ist, wenn der Mitarbeiter ausgeschieden ist, weil das setzt sich fort. Also Sie können auch nach dem Ausscheiden nicht in den Account reingucken, wenn Sie die Privatnutzung gestattet hatten. Jetzt komme ich zum wichtigen, praxiswichtigen Thema, Zuschläge. Sie wissen ja, Zuschläge, insbesondere für Nacht- und Feiertags-, Sonntags-, Feiertags-, Nachtarbeit, sind nicht steuerpflichtig und damit auch nicht beitragspflichtig. So, was ist hier passiert? Hier musste das Urlaubsentgelt berechnet werden. Also Sie wissen ja, es gibt das Urlaubsentgelt, es gibt das Urlaubsgeld und es gibt die Urlaubsabgeltung. Was ist Urlaubsentgelt? Entgelt ist das Geld, was Sie während des Urlaubs zahlen. Also Fortzahlung der vertraglich geschuldeten Vergütung. Urlaubsgeld ist eine zusätzliche Vergütung für Urlaub, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, Urlaub ist teuer. Deswegen findet sich in vielen Tarifverträgen ein zusätzliches Urlaubsgeld. Und die Urlaubsabgeltung, wie der Name schon sagt, da wird der Urlaub nach Vertragsende abgegolten. Hier ging es ums Urlaubsentgelt. Da sagt das Bundesurlaubsgesetz, dass man bei Zuschlägen und sonstigen variablen Vergütungsbestandteilen die letzten 13 Wochen vor Urlaubsbeginn ins Visier zu nehmen hat und zu ermitteln hat, was hat der da an Zuschlägen, sonstigen variablen Vergütungsbestandteilen verdient. Und das ist für die Berechnung des Urlaubsentgelts einzubeziehen. Das hat dieser Arbeitgeber nicht gemacht. Das ist eine arbeitsvertragliche Nichterfüllung, da kann der Mitarbeiter gegebenenfalls noch Ansprüche daraus ableiten. Aber was hat er natürlich dann in der Konsequenz auch nicht gemacht? Er hat diese Zuschläge berechnet auf den 13-Monats-Schnitt nicht verbeitragt. Das ist bei der Betriebsprüfung aufgepoppt. Und dann hat der Betriebsprüfer gesagt, wunderbar, die sind ja immer froh, wenn sie mal was finden, konzentrieren sich auch häufig auf genau solche Themen und sagen, so, jetzt hätten wir gerne für die letzten 4 Jahre, das war ja eine Praxis über viele Jahre, die bezogen aufs Urlaubsentgelt nicht abgeführten Beiträge auf die Zuschläge. So, dann hat der Arbeitgeber gesagt, was für eine Beiträge? Zuschläge sind doch beitragsfrei. Dann hat der Prüfer gesagt, und das LSG Niedersachsen ist ihm gefolgt, und hat gesagt, ja, das gilt aber nur für tatsächlich gezahlte Zuschläge, für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Nicht für Zuschläge, die nur im Rahmen des Urlaubsentgelts während des Urlaubs weitergezahlt werden, die ja nichts mit tatsächlich geleisteten Nacht-, Sonntags-, Feiertagsarbeiten zu tun hat. Im Urlaub wird ja nicht gearbeitet. Also da muss man fein differenzieren. Wenn es ums Urlaubsentgelt angeht, müssen Sie die Zuschläge, die Sie ja idealerweise bezahlen, die müssen Sie auch für beitragen und der Lohnsteuer unterwerfen. Da gilt nämlich die Privilegierung, die der Gesetzgeber für tatsächlich erarbeitete Zuschläge vorgesehen hat, nicht. Also das ist eine ziemlich üble Falle im Ergebnis, weil viele Arbeitgeber haben im Kopf Zuschläge beitragsfrei und kommen gar nicht auf die Idee, dass das bei der Berechnung des Urlaubsentgelts und bei der Abrechnung ganz anders ist. Da muss das nämlich verbeitragt und versteuert werden. Und wenn Sie das nicht tun, rückwirkende Beitragsanforderung und, jetzt ganz schlimm, wenn das auch noch mit einem hinreichenden Vorsatz verwoben ist, kann das sogar zum Vorwurf der Strafbarkeit nach 266a StGB, Hinterziehung von Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträgen, führen. Und finanziell ist das natürlich auch ein Desaster, weil Sie in diesen 4 Jahren eben nicht nur die Arbeitgeberbeiträge nachentrichten müssen, sondern auch die Arbeitnehmerbeiträge, den gesamten Beitragssatz. Und Sie können sich die Arbeitnehmerbeiträge auch nicht so ohne weiteres wiederholen. Da können Sie nur verrechnen mit den nächsten 3 Monatsgehältern. Wenn der schon ausgeschieden ist, können Sie überhaupt nicht verrechnen. Also da bleibt dann einiges an Ihnen hängen. Und wenn das ein größeres Unternehmen ist mit Hunderten von Beschäftigten, die das seit Jahren so machen, das sind schnell erhebliche Beträge, die da auflaufen. Also das vielleicht so als Hinweis in die Gehaltsabrechnung. Bei der Berechnung von Urlaubsentgelt die Zuschläge bitte verbeitragen und versteuern. Sonst habe ich auch noch Steuerhinterziehung. Das ist das nächste Thema. Okay, also finde ich relativ praxisrelevant. Das wäre mir selber auch gar nicht so klar gewesen, aber der Fall macht es nochmal relativ deutlich. Wie gesagt, die Privilegierung nur für tatsächlich erarbeitete und gezahlte Zuschläge. Lohngleichheit für Minijobber. BAG aus dem Januar. Was ist hier passiert? Also, da wurden Rettungsassistenten in Voll- und Teilzeit eingesetzt. Die Teilzeitler, die flexiblen Springer, das waren Minijobber. Da war es eben so, die wurden kurzfristig angefordert, durften allerdings Wunschtermine äußern und auch Anfragen für Dienste ablehnen. Und das hat den Arbeitgeber motiviert zu sagen, die kriegen 5 Euro weniger als die Stammkräfte. Die Stammkräfte, die kriegen 17 Euro die Stunde. Diese Minijobber, diese Springer, die allerdings auch tatsächlich auf Zuruf sagen konnten, ich habe jetzt was anderes vor, ich komme nicht, wegen dieser Flexibilität zugunsten der Mitarbeiter 5 Euro weniger. Und die Frage, geht das? Hat das BG klar gesagt, nein, das ist eine Diskriminierung, Benachteiligung wegen Teilzeit. Das ist ja explizit im TZBFG geregelt, § 4 Absatz 1, gibt es ein gesetzlich ausformuliertes Benachteiligungsverbot, sowohl für Teilzeit wie für Befristung. Hier greift Teilzeit. Die haben gesagt, das ist rechtlich ein Teilzeitarbeitsverhältnis, dass das geringfügig ist und nicht voll verbeitragt und versteuert wird, hat damit ja nichts zu tun. Klare Benachteiligung und das Argument, die haben ja Flexibilität, die können Dienste ablehnen, das hat dem BAG nicht gereicht. Die müssen genauso behandelt werden wie die regulären Rettungsassistenten. Denn bei einer Benachteiligung, das kennen Sie aus anderen Bereichen, der wird ja immer nach oben hin nivelliert, nie nach unten. Also es führt jetzt nicht dazu, dass alle 12 Euro kriegen, sondern natürlich kriegen die benachteiligte Beschäftigtengruppe 5 Euro mehr. So. Und das gegebenenfalls bis hin zu vertraglichen Ausschlussfristen, Verjährung auch rückwirkend. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsentscheidung aus dem letzten Jahr. 30.09.2022, ein Epochenwechsel. Kann man gar nicht so krass genug ausdrücken. Worum geht's? Es geht um Annahmeverzug nach Ausspruch einer Kündigung. Da war es ja bislang jahrzehntelang so, dass sich ein gekündigter Arbeitnehmer erstmal zurückziehen konnte und sagen konnte, ich erhebe jetzt Kündigungsschutzklage, lehne mich zurück, lege mich in die Hängematte und wenn in 2 Jahren oder in 3 Jahren beim BAG entschieden wurde, rechtskräftig, Kündigung war unwirksam, dann halte ich die Hand auf. Da musste er ja nicht mal seine vertraglichen Ausschlussfristen einhalten, hat die Rechtsprechung gesagt, die Kündigungsschutzklage wahrt die Fristen gemäß Ausschlussklausel. Also da musste man während des Kündigungsschutzprozesses gar nicht sein Gehalt einklagen, sondern konnte wirklich am Schluss die Hand aufhalten und 3 Jahre nachfordern. So, und das war ja das hohe Risiko für die Arbeitgeber im Falle einer Kündigung, häufig betriebsbedingter Kündigung, das gesagt wurde, es geht ja weniger um die Frage, wie lange schon dabei, wie hoch die Vergütung und damit die Abfindung nach Formel, sondern es geht ums Annahmeverzugsrisiko. Also wenn ich 3 Jahre prozessiere, sowas in der Vergangenheit, und das BAG dann am Schluss feststellt, Kündigung war unwirksam, ist das häufig ein Desaster. Ich darf 3 Jahre nachbezahlen. Der Mitarbeiter musste sich nur das anrechnen lassen, was er tatsächlich verdient hat. Und viele Mitarbeiter haben sich zurückgelehnt, haben gesagt, ich suche gar nicht erst. Weil mein Anwalt sagt mir, zu 90% gewinne ich das Ding und dann warte ich das auch einfach mal ab und halte am Schluss die Hand auf. Das hat sich seit einer Vorentscheidungs-BRGS 2020, aber jedenfalls seit dieser LRG-Entscheidung, ist ja interessanterweise unser LRG, deswegen ist es hier ja noch spannender, dramatisch geändert, weil das LRG Berlin-Brandenburg sagt, jetzt ein Mitarbeiter, der sich im Annahmeverzug befindet, also nach Ablauf der Kündigungsfrist oder nach Erhalt einer fristlosen Kündigung, gegen die er sich zur Wehr setzt, der muss von Tag 1 an 8 Stunden am Tag sich bewerben. Und wenn er das nicht tut, hat er keinen Annahmeverzugsanspruch. Das ist eine dramatische Kehrtwende in der Rechtsprechung. Das führt natürlich dazu, dass die Arbeitgeber genau dieses Instrument im Moment massenhaft nutzen. Also ich höre das immer von den Gerichten, die sagen, ja, die Arbeitgeber, die sitzen mittlerweile unglaublich entspannt in den Güteterminen und sagen, Kündigungsgrund, ja, Sozialauswahl, Freibeschäftigungsmöglichkeit bei betrieblicher Kündigung, mag ja alles sein, aber der Jobmarkt ist so gigantisch gut für die Arbeitnehmer. Da bewerben sich ja die Arbeitgeber bei den Mitarbeitern. Das werden Sie ja selber kennen. Man sucht ja händeringend überall nach Personal. Der findet was. Ja, gerade so in dieser Startup-Industrie. Und da erlebe ich es. Die sprechen unwirksame Kündigungen massenhaft aus. Und was machen die? Die kündigen. Die stellen den Mitarbeiter frei. Dann ist er ja sofort im Annahmeverzug und bombardieren die mit freien Positionen im Wochenrhythmus. Das machen die dann selber. Suchen da rum und dann kriegen wir haben ganz selten ja auch mal Mitarbeiter, die wir vertreten, dann bombardieren die uns mit entsprechenden Stellenangeboten. Und so machen wir es mittlerweile auch. Wobei, komme ich gleich noch dazu, wir machen es jetzt mittlerweile KI-gestützt, was uns und dem Mandanten erheblich Arbeit abnimmt. Also, das ist ein Epochenwechsel. Das heißt jetzt, der Mitarbeiter, der sich nicht nach Maßgabe des LRG Berlin 8 Stunden am Tag um einen neuen Job bekümmert, der büßt seinen Annahmeverzugsanspruch ein. Der Arbeitgeber hat auch einen Anspruch auf Auskunft über die Bewerbungsbemühungen und deren Ergebnis und Erfolg. Und der Arbeitgeber kann sich zurücklehnen und sagen, solange die Auskunft nicht da ist, zahle ich sowieso nichts. Zurückbehaltungsrecht. Das kommt auch noch dazu. Muss man im Hinterkopf behalten, diese dramatische Veränderung in der Prozessrisikoverteilung, also nicht mehr so, ich lehne mich zurück und halte die Hand auf und pokere natürlich, das erleben wir, haben wir in den letzten Jahren immer erlebt, da kommen dann die Arbeitnehmervertreter und sagen, ja, Kündigung ist unwirksam und die üblichen Abfindungsformeln 0,5 oder 1,0, damit befassen wir uns gar nicht, weil wir haben schon 50.000 Euro Annahmeverzug auf der Uhr. Die Formeln sind für uns völlig egal. Der ist zwar erst seit 7 Monaten da, kurz aus der Probezeit, da wäre die Faustformel wären irgendwie 700 Euro brutto, aber wir befinden uns im Jahr 3 nach Ablauf der Kündigungsfrist, da ist enorm was aufgelaufen. Das ist Vergangenheit. Das ist genial und das führt jetzt zu unserer KI-Lösung. Talent Placement Box, Talent Placement View. Was ist das? Hier nochmal das Szenario. Ne? Es geht ums böswillige Unterlassen anderweitigen Erwerbs. So, da haben wir jetzt zusammen mit einem Kooperationspartner aus dem Index Verlag, die haben diese Talent Box erfunden. Die stellen diese Talent Box den gekündigten Mitarbeiter über uns zur Verfügung. Und was ist das? Das ist ein Angebot zur Unterstützung des Arbeitnehmers bei seinen Bewerbungsbemühungen. Das ist eine Software. Der kriegt tatsächlich eine physische Box, das ist so ein schwacher Schuhkarton, so groß, DIN A4. Da ist ein USB-Stick drin und da sind auch Links drin, wo er sich im Web einloggen kann. Wenn er das in Anspruch nimmt, gibt er auf der Plattform seine persönlichen Daten an, also Lebensalter, berufliche Herkunft, was hat er bisher gemacht, was kann er, in welchen Kreisen oder in welchen Regionen ist er einsetzbar, was hat er für Gehaltsvorstellungen und so weiter. Dann kommt es zu einem ersten Gespräch mit einem Berater, der mit ihm künftige Jobaussichten bespricht, dann ist das alles in der Software drin und dann arbeitet die Software mit KI, indem sie nicht nur den offiziellen Stellenmarkt scrollt und geeignete Stellen identifiziert, sondern auch den informellen Stellenmarkt und sogar Stellen, die es noch gar nicht gibt, wo die KI sagt, da ist eine Initiativbewerbung erfolgversprechend, weil dieser Arbeitgeber hat in den letzten 2 Jahren spezifisch in diesen und jenen Bereichen Positionen gesucht, ist da laut Internetrecherche, auch im Aufbau seiner Abteilung. Ja, also das ist ein super potentes Tool. Der eröffnet eben nicht nur den offiziellen Stellenmarkt und holt sich von den offiziellen Stellenbörsen die Stellen runter, sondern generiert auch Stellen, die gar nicht inseriert sind, aufgrund dieser so künftigen Recruiting-Praxis einzelner Arbeitgeber. Und dann versendet die Software auf Briefkopf des Mitarbeiters Bewerbungsschreiben. Das macht gar nicht mehr der Mitarbeiter, das macht die Software. Da erklärt sich der Mensch vorher mit einverstanden, der generiert dann ein Anschreiben des Mitarbeiters, das geht massenhaft raus und da gibt es bis zu 400 Bewerbungsschreiben, gehen dann an einem Tag raus. Dann schreiben die Arbeitgeber zurück und laden den zu Bewerbungsgesprächen ein. Auch das generiert dann alles die Software zusammen. Dann kommt wieder dieser Berater ins Spiel, koordiniert bei welchen Arbeitgebern der sich jetzt wie bewirbt, gibt auch nochmal ein Coaching. Und am Ende der Tage hat der wahrscheinlich früher, als er sich das jemals erträumt hatte, einen neuen Job. Die nächste Ausbaustufe dieser KI, da sind die gerade noch am Basteln, ist, dass auch die Ergebnisse dieser Jobsuche jetzt nicht nur in dieser Software landen und dann vom Mitarbeiter per Auskunft an den Arbeitgeber landen, sondern dass es noch eine automatische Schnittstelle an den alten Arbeitgeber gibt. Dass also alles, was die KI generiert, an Bewerbungsschreiben, an Feedback, an Bewerbungsgesprächen, am Ergebnis der Bewerbungsgespräche, ist auch alles da drin, geht direkt an den Arbeitgeber, an den alten, der genau sehen kann, wo hat er sich beworben, mit welchem Erfolg, wo steht er gerade. Das ist natürlich datenschutzrechtlich nicht ganz so easy, weil da braucht man eine spezifische Einwilligung, die das Ganze auch trägt. Ja, da sind die gerade am Basteln, aber das ist so meine Traumvorstellung, ja, dass man das dann auch noch da drin hat. Das kostet auch gar nicht die Welt, das kostet 500 Euro pro Einzelfall plus Mehrwertsteuer. Also das ist durchaus handelbar, wenn man sich sieht, was für ein Anverzugsrisiko da gegebenenfalls gegenübersteht. Wir haben das jetzt, in der Praxis machen wir das so, ne? Also das ist jetzt ein Anschreiben an eine Arbeitnehmervertreterin. Sehr geehrte Frau sowieso, ihr Schreiben vom liegt uns vor, die hatte also eine freche Abfindung gefordert. Der von Ihnen vorgeschlagene Vergleich kann nicht akzeptiert werden. Wir werden uns nach Rücksprache mit unserer Mandantin zeitnah mit einem angemessenen Gegenvorschlag bei Ihnen zurückmelden und Ihrem Mandanten parallel ein KI-unterstütztes Outplacement-Tool zur Unterstützung seiner seit Kündigungszugang, das war eine fristlose Kündigung, veranlassten Bewerbungsbemühungen anbieten. Wir machen bereits jetzt den diesbezüglichen Auskunftsanspruch geltend und fordern Ihren Mandanten ergänzend auf, unverzüglich Eigeninitiativ sowie unter Einbeziehung der Vermittlungsvorschläge der Agentur für Arbeit Bewerbungsbemühungen zu entfalten, Mandantin nachzuweisen. Dann kommen die beiden Entscheidungen, die es dazu gibt, BRG aus 2020 und LRG aus dem letzten September. Die Auskunft und die Nachweise haben sich auf die offenen Positionen, Vermittlungsvorschläge und Ernennung von Tätigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort, Vergütung, Verlauf, Ergebnis der Bemühungen zu erstrecken. Das ist nämlich genau das, was das LRG Berlin-Brandenburg da ausgeurteilt. Das ist also das erste initiale Anschreiben. Dann kommt das zweite Anschreiben. Sehr geehrte Frau, sowieso, ich nehme Bezug auf unsere E-Mail-Form und stelle Ihrem Mandanten über den YouTube-Link, gibt es ein YouTube-Tutorial für die Arbeitnehmer, das ist gut gemacht. Da steht vor allem drin, alles schon bezahlt, keine Berührungsängste, befassen Sie sich mit dem Thema, dann haben Sie ruckzuck einen neuen Job. Da sagt der Arbeitnehmer, das will ich aber gar nicht, ich will eine Abfindung. Ja, also, ja, aber du kriegst einen neuen Job, das ist doch eigentlich ideal, du brauchst keine Abfindung. Das angekündigte Outplacement-Tool Talent Placement Box vor. Sobald Sie uns bestätigen, dass Ihr Mandant die Talent Placement Box erhalten möchte, werden wir veranlassen, dass ihm die Box unverzüglich zugesandt sind. Sollten wir bis zum Ablauf des nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Ihr Mandant diese Option nicht in Anspruch nehmen will. Im Anschluss an die bestimmungsgemäße Nutzung der Box hat uns Ihr Mandant Auskunft über seine diesbezüglichen Aktivitäten und die Ergebnisse der eingeleiteten Bewerbungsverfahren zu erteilen. So, wenn die Schnittstelle steht, würde man jetzt hier aufnehmen. Teil der Box ist auch eine umfassende Einverständniserklärung Ihres Mandanten, dass die Daten, die in dieser KI-Lösung implementiert sind, über eine Schnittstelle direkt an den alten Arbeitgeber gehen. Vorteil für alle, du musst nicht mal dann noch Auskunft erteilen. Der Arbeitgeber hat ja schon die Auskunft. Der weiß ja eins zu eins, was du so machst. Das wäre sozusagen dann der nächste Schritt. Sollte Ihr Mandant die Inanspruchnahme der Talent Placement Box ablehnen oder diese zwar anfordern, aber nicht aktivieren oder nicht bestimmungsgemäß nutzen, werden wir dies im Rahmen der Prüfung von 615 Satz 2 Absatz 3 BGB, 11 Ziffer 2 KSCRG, böswilliges Unterlassen anderweitigen Bewerbs berücksichtigen müssen. Mehr Druck ausüben an der Stelle kann man nicht. Und das funktioniert auch. Ja, die bewegen sich. Und die Abfindungsvorstellung geht runter. Was machen Sie, wenn der das verweigert und sagt, die Box aktiviere ich nicht, die will ich gar nicht. Das haben wir häufiger, dass sie sagen, was ist denn das? Da sind Daten drin. Mache ich nicht. Dann gibt es eine zweite Option, das nennt sich Talent Placement View. Da machen Sie das über die KI. Also da überlassen Sie das nicht dem Mitarbeiter, sondern dann geben Sie die Daten anonymisiert in diese Software ein und die Software spuckt für Sie, also sprich den alten Arbeitgeber, geeignete Stellen aus und die unterbreiten Sie dann dem Mitarbeiter. So wie wir das im Moment von den Kollegen erfahren und wie wir es auch noch selber machen, bevor das jetzt hier implementiert wurde, dass wir im Wochenrhythmus freie Stellen rübergeworfen haben. Das ist dann auch KI generiert und das ermöglicht ja viel mehr höhere Bandbreite an Targets, weil auch der informelle Arbeitsmarkt abgegrast wird und nicht nur das, was man überall findet im Internet. Ja, und das ist wirklich machtvoll. Also probieren Sie es doch mal aus, ja, kostet 500 Euro im Einzelfall, dann hat man da eine gewisse Erfahrung. Also können auch einen anderen Dienstleister nehmen, ja, aber das ist halt das, was wir jetzt zusammen mit diesem Dienstleister entwickelt haben und das funktioniert.
Zum Abschluss dieser ersten von vier besonderen Folgen von Vanguard spricht, gibt es auch von mir noch drei nützliche Hinweise. Wenn Sie die Seite vanguard.de besuchen, finden Sie dort zahlreiche Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts und natürlich alle Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mit den Vortragenden in Kontakt zu kommen und die gehörten Themen zu vertiefen, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Weitere Reden vom Tag des Arbeitsrechts finden Sie in den anderen Folgen unseres Podcast-Specials. Dann geht es unter anderem um Recruiting im Ausland, um Betriebsvereinbarung und Datenschutz sowie das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts. Vielen Dank von mir an unseren Vortragenden, an unseren Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw und alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.